Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Logopädie im Gespräch zwischen Praxis und Politik, dem Podcast des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie. In diesem Podcast widmen wir uns den aktuellen Entwicklungen in der Berufspolitik und der Professionsentwicklung. Wir sprechen über die Herausforderungen, Chancen und Besonderheiten, die unseren Berufs- und Verbandsalltag prägen. Alle zwei Wochen treffen wir Expertinnen und Experten aus der Logopädie, der Politik und angrenzenden Fachbereichen für Gespräche über Themen, die uns und unsere Branche bewegen. Schön, dass du dabei bist. Hör rein, denk mit und gestalte mit uns die Logopädie von morgen.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 23 unseres Podcasts. Stell dir vor, es ist kurz nach 20 Uhr, eine Logopädin schwingt sich aufs Fahrrad, Regen, Abenddunkel und trifft den HNO-Arzt vor dem Gartentor einer Patientin, um dort gemeinsam eine Fäßuntersuchung durchzuführen. Das klingt nach einer ausgedachten Geschichte, oder? Ist es nicht, aber leider die absolute Ausnahme. Denn für die meisten Logopädinnen und Logopäden in Deutschland ist es Alltag, Patientinnen und Patienten wochenlang ohne bildgebende Schluckdiagnostik zu behandeln. Warten auf Berichte, die zu spät kommen, Untersuchungen, die schlicht nicht verfügbar sind. Und das, obwohl die FES, die fieberoptisch-endoskopische Evaluation des Schluckakts, eine Methode ist, die zeigen kann, was klinische Beurteilung allein nie vollständig erfasst, wie der Schluckvorgang tatsächlich aussieht. Heute spreche ich mit Dina Roos darüber, was die FES wirklich leisten kann, warum Logopädinnen und Logopäden sie in anderen Ländern längst selbstständig durchführen und was sich rechtlich ändern muss, damit das auch hier möglich wird. Ich möchte euch Dina Roos gerne einmal vorstellen. Dina hat ihre Ausbildung in Saarbrücken absolviert und bereits im Angestelltenverhältnis in der freien Praxis und auch in einer neurologischen Reha gearbeitet. Seit 2006 arbeitet sie freiberuflich und seit 2009 selbstständig in einer logopädischen Praxis mit dem Schwerpunkt der Behandlung neurologischer und onkologischer Dysphagien im Hausbesuch mit und ohne Trachealkanüle. Außerdem gibt sie auch Fortbildung im Bereich der Dysphagie. Liebe Dina, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
Hallo.
Ja, wir sprechen ja heute über das Thema FES und für alle, die FES noch nicht kennen. Was bedeutet das genau und warum ist diese Methode in der Dysphagie-Diagnostik so wertvoll?
Ja, ich erkläre das jetzt auch für die Nicht-SchlucktherapeutInnen in ganz einfacher Sprache, okay? Also FES, F-E-E-S, heißt fieberoptisch-endoskopische Evaluation des Schluckens. Das heißt, wir untersuchen so, dass wir sehen können, was passiert, den Schluckvorgang, mit einem flexiblen Endoskop. Da geht man mit so einem flexiblen Schlauch, wo am Ende eine Kamera drauf sitzt, durch ein Nasenloch bis in den Rachen. Und so bekommt man ein wunderbares Bild von innen und sieht, was tatsächlich im Rachen und im Kehlkopf passiert. Wichtig dabei ist, von innen heißt jetzt nicht, dass wir durch Körpergewebe durchstechen und irgendwo in Körpergewebe reingehen, sondern wir gehen hier durch Körperöffnungen, die ohnehin schon bestehen. Und dann sehen wir, wie es tatsächlich aussieht, wenn ein Mensch schluckt. FES ist also eine bildgebende Diagnostik, denn ohne dieses Bild müssen wir auf der Basis von Höreindrücken und dem, was wir von außen sehen und spüren können, interpretieren, wie effizient der Schluck wahrscheinlich gerade war. Und mit einer bildgebenden Diagnostik können wir es einfach sehen. Und das macht diese Untersuchungsmethode so wertvoll. Denn es gibt Studien, die uns sehr schonungslos vor Augen halten, dass wir auch mit maximaler Erfahrung und Expertise in, halte ich fest, 20% der Fällen ohne bildgebende Diagnostik eben nicht richtig einschätzen, wie der Schluck gerade funktioniert hat. Fand ich sehr ernüchternd, müssen wir aber anerkennen.
Ja, kann man sich ja auch irgendwie gut vorstellen. Man kann halt einfach nicht reingucken.
Genau.
Wann bist du denn das erste Mal mit FES in Berührung gekommen? Und was hat dich daran so fasziniert?
Also natürlich habe ich bereits in meiner Ausbildung im Dysphagieunterricht von der FIS gehört. Und das muss ich jetzt aus heutiger Perspektive sagen, ohne da irgendjemandem von meinen Lehrlogopäden zu nahe treten zu wollen. Das ist aus heutiger Sicht einfach damals rudimentär gewesen. Man muss dazu aber auch sagen, ich bin seit über 26 Jahren examinierte Logopädin. Ja, also das war damals im letzten Jahrtausend. In meinen ersten Jahren in der Klinik Reichenbach in Baden-Württemberg hatten wir natürlich auch immer wieder Dysphagie-Betroffene. Und die mussten wir damals aber noch zur FIS nach Langensteinbach schicken. In Langensteinbach hat damals die Schluck-Queen von Baden-Württemberg gearbeitet. Die Alida Suldorf war das. Und von ihr haben wir dann aussagekräftige Rückmeldungen erhalten, wie sicher die Schluckfunktion unserer PatientInnen tatsächlich war. Und das war leider immer wieder sehr überraschend. Das waren für mich damals diese ersten Aha-Erlebnisse, weil wir da eben immer wieder erlebt haben, dass wir mit unserer klinischen Beurteilung eben oft nur fast richtig lagen und oft halt leider auch ein bisschen daneben. Und ein bisschen bedeutet im Bereich der Dysphagietherapie aber für unseren Betroffenen sehr viel mehr als nur ein bisschen. Und richtig spannend wurde es dann für mich zeitgleich privat und beruflich. Privat wurde ich nämlich selbst gefiest, weil wir dachten, ich hätte eine Fischgräte verschluckt. Und was ich hier ausgesprochen erleuchtend fand, war, dass ich als Patientin diese Untersuchung gar nicht so unangenehm fand, wie ich es bis zu dem Zeitpunkt erwartet hätte. Ja, das war echt spannend. Und für die beruflichen Beispiele muss ich jetzt kurz ausholen. Ich habe kurz nach der Jahrtausendwende ein paar Jahre in Chicago gelebt und hatte dort das unsägliche Glück, Jerry Logemann kennenzulernen. Für die jüngeren Semester, denen der Name vielleicht kein Begriff ist auf Anhieb, hier sprechen wir von der Dysphagie-Queen schlechthin, die seit den 60er Jahren die Schlucktherapieforschung wirklich weltweit vorangetrieben hat. Und bei der Frau durfte ich im Rahmen von Fortbildungen, Tagungen, Hospitationen meine Dysphagie-Kenntnisse vertiefen und kann ganz klar sagen, wenn ich die Frau nicht kennengelernt hätte, säße ich heute wahrscheinlich nicht hier. Und hier war ich zum ersten Mal absolut fasziniert von bildgebender Schluckdiagnostik. Ich erinnere mich noch genau, wie ich bei mehreren instrumentellen Diagnostiken dabei sein durfte und diese Zusammenarbeit zwischen ÄrztInnen und LogopädInnen in Jerrys Team, die war für mich eine bisher nicht gekannte große weite Welt. Da ging es nämlich nicht nur darum, ob jemand aspiriert oder nicht und worst case scenario bei Aspiration, dann Untersuchung beenden und fertig und nonorale Ernährung anordnen oder ab jetzt nur noch Passierkost, wie ich es bis zu dem Zeitpunkt leider aus Deutschland kannte. Da hat man geguckt, wie sicher ist der Schluckvorgang und wenn wir gesehen haben, ein Mensch aspiriert, ja, dann gab es nichts mehr zu essen. Aber bei denen war es so, die haben geschaut, warum die betroffene Person aspiriert. Und wenn da aspiriert wurde, dann wurde das Risiko eingegangen und auch noch mal ein bisschen weiter gemacht, um die Ursache zu identifizieren. Außerdem haben die mögliche Therapieansätze diskutiert, um die Schluckfunktion durch gezieltes Training zu verbessern. Die haben in der FIS Haltungsadaptionen und Schlucktechniken auf Wirksamkeit geprüft. Und die Betroffenen sind mit einem wirklichen Mehrwert rausgegangen, der nicht nach sich gezogen hat, dass eine der wichtigsten Quellen von Lebensqualität ab jetzt nicht mehr möglich war. Und du merkst jetzt, Hannah, wenn du mich jetzt nicht einbremst, dann kommst du für den Rest dieser Podcast-Folge überhaupt nicht mehr zu Wort. Ich versuche jetzt, mich zu mäßigen. Aber ich spüre halt heute noch die Begeisterung von damals, als ich realisiert habe, dass instrumentelle Schluckuntersuchungen so viel mehr an Möglichkeiten bieten, als einfach nur die Identifikation von Aspiration und den Schutz vor Aspiration.
Ja, aber das ist ja auch genau das, was uns Therapeuten antreibt. Wir wollen die Lebensqualität der Patienten verbessern. Und wir wollen halt nicht sagen, ach, das kannst du nicht, dann darfst du es jetzt auch nicht mehr.
Ja.
Und ich kann das total verstehen, deine Begeisterung.
Ja, weil dieses ach, das kannst du jetzt nicht. Ich sage in meinen Fortbildungen oft, es gibt da so ein Buch, das kennt ihr wahrscheinlich alle. Da steht ziemlich weit vorne drin, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und es ist für mich ein essentieller Bestandteil der menschlichen Würde, dass ich entscheiden darf, wie ich mit Risiken umgehe, die mein Leben betreffen. Und wenn einer mit dem Motorrad in meine Praxis kommt und keinen Helm auf hat, dann sage ich ja auch nicht, geh wieder nach Hause, ja, gibt nichts mehr. Und genauso möchte ich auch zu Dysphagie-Betroffenen nicht sagen, ja, du aspirierst und ab sofort gibt es jetzt nichts mehr zu essen und das schreibe ich dir von außen vor. Meine Aufgabe sehe ich ganz stark darin, die Funktion so zu verbessern, dass Lebensqualität sich wieder verbessert.
Ja, total. Wenn wir jetzt nochmal auf Deutschland zurückschauen, wie verbreitet ist denn die FIS dann heute in den Kliniken? Ist das inzwischen Standard oder ist das noch immer eher die Ausnahme?
Also als Ausnahme würde ich das absolut nicht mehr bezeichnen. Aber was mir jetzt am Anfang gleich noch ganz wichtig ist, alles, worüber wir hier sprechen, bezieht sich auf die FIS bei erwachsenen PatientInnen. Das ist mir wichtig, dass ihr Zuhörer das nicht übertragt auf den pädiatrischen Bereich, denn da müssen wir wirklich noch ganz viel mehr beachten, was aber hier den Rahmen komplett sprengen würde. Zurück zur FIS in deutschen Kliniken. Vielleicht müssen wir hier auch zuerst mal noch ganz wichtige Unterscheidungskriterien benennen, auf die wir schauen sollten, wenn wir über die Verbreitung der FIS sprechen. Weil die FIS wird ja nicht nur in Kliniken durchgeführt. Also es gibt zum einen Kliniken, aber halt auch andere Einrichtungen. Und in Kliniken ist es so, da gibt es mittlerweile sehr viele Kliniken, die die FIS anbieten. Und deswegen würde ich in Kliniken sagen, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, dass das ein flächendeckender Standard wird. Es gibt auch Praxen. Und da sprechen wir von Arztpraxen, wie zum Beispiel HNO-ärztliche Praxen oder Phoniatriepraxen oder Phoniatrieambulanzen, die bildgebende Schluckdiagnostik durchführen. Und was aber da für uns ganz wichtig ist, ist die Frage, wie wird die FIS durchgeführt und worauf wird geschaut? Inwieweit wird bei der Durchführung der FIS meine Fragestellung aus schlucktherapeutischer Sicht berücksichtigt und zu beantworten versucht. Und damit komme ich jetzt zur Antwort auf den zweiten Teil deiner Frage. Du hast gesagt, ist es inzwischen Standard oder noch immer eher eine Ausnahme? Meiner Erfahrung nach liegt noch sehr viel Arbeit vor uns, um flächendeckend die Fragestellungen zu beantworten, die wir SchlucktherapeutInnen brauchen, damit unsere PatientInnen und ganz pragmatisch auch die Kostenträger das erwünschte Therapieziel erreichen. Ich selbst sitze im Eldorado München. Ich kann mir aussuchen, zu welcher instrumentellen Schluckdiagnostik ich meine PatientInnen schicke. Kann mir aussuchen, in welche phoniatrische oder HNO-ärztliche Praxis oder, wenn nötig, zu welcher radiologischen Untersuchung ich meine PatientInnen schicke. Und für unser Thema hier aber wahrscheinlich am spannendsten, wenn wir uns meinen Fall anschauen, ich habe eine ganz wunderbare Zusammenarbeit mit einem hervorragenden HNO-Arzt, der mit mir gemeinsam, wenn es sein muss, nach 20 Uhr am Abend zu meinen HausbesuchspatientInnen fährt und mit mir zusammen fiest. Aber also finde mal so jemand. Ja? Das ist absolut kein Standard. Nur das wäre es, was es braucht, um zielführend eine Schluckstörung therapieren zu können. Wir müssen zeitnah, und damit meine ich jetzt, unsere Fragestellung beantwortet kriegen, auf deren Basis wir dann die nächsten therapeutischen Schritte planen.
Also ich kenne, glaube ich, keine Logopädin so in meinem Bekanntenkreis, wo ein Arzt mit zum Hausbesuch fährt und eine FIS durchführt.
Ja, ja. Und da reagierst du jetzt genauso wie 99% der TeilnehmerInnen in meinen Fortbildungen. Also nee, sowas gibt's sonst nicht. Und ich meine, Es gibt aber vielleicht auch wenig Logopädinnen, die bereit sind, nach 20 Uhr am Abend im Fahrrad durch den Regen nochmal zum Hausbesuch zu fahren, wo sie dann den HNO-Arzt vorm Gartentürchen treffen. Ja, also, aber das ist das Setup, mit dem ich im Moment gerade realisieren kann, dass ich die Fragestellung, die ich beantwortet brauche, jetzt beantwortet kriege, damit ich in der nächsten Therapie, nämlich 3 Tage später, effizient den nächsten Schritt in der therapeutischen Planung und Behandlung durchführen kann.
Ja, und das verkürzt ja auch einfach die Therapiedauer, weil man genau weiß, ich bin an dem Stand, beziehungsweise der Patient ist an dem Stand und da kann ich weitermachen.
Genau.
Jetzt hast du ja eben gesagt, es gibt Ärztinnen und Ärzte, die in Einrichtungen eben die instrumentelle Untersuchung durchführen. Fakt ist ja aber auch, es gibt auch Logopädinnen und Logopäden, die FES durchführen. Unter welchen Umständen darf man das denn als Logopädin aktuell?
Also in zahlreichen Kliniken gibt es zahlreiche LogopädInnen, die die FES selbstständig durchführen. In der Ambulanz, wie zum Beispiel in meiner Praxis, sieht es ganz anders aus. Und dazu sage ich jetzt an der Stelle auch gleich, wenn ich mich flapsig ausdrücken darf, ich bin, was Dysphagie-Diagnostik und Dysphagie-Behandlung angeht, nicht ganz fest gegen den Schrank gelaufen. Ich würde mich als eine bezeichnen, die bibelfest sehr selbstbewusst therapiert und auch diskutiert über Dysphagie. Aber ich selbst fiese im Moment gerade noch nicht ohne meinen HNO-Arzt. Warum, kommen wir bestimmt im weiteren Verlauf noch drauf. Wir gehen jetzt mal aus meinem HNO-Arzt Eldorado raus. Oder München, Eldorado. Und ich greife jetzt mal wild, wenn ich mir die Landkarte von Deutschland vorstelle, so ein paar Orte raus, die, wo es halt wahrscheinlich anders ist als in München. Geht man nach Leutkirch oder Mühlacker, Völklingen, Gadebusch oder Großrückerswalde. Also worauf ich damit raus will, ist letztendlich das, was wir gerade schon mal gesagt haben, ja. In meinen Fortbildungen ist es so, und Randbemerkung, ich bilde pro Jahr mehrere hundert LogopädInnen im Bereich neurogener und onkologischer Dysphagien fort. Also in meinen Fortbildungen ist der Konsens nach wie vor, wir SchlucktherapeutInnen in der ambulanten Dysphagieversorgung sind maximal frustriert, weil wir entweder im Umkreis von 60 Minuten Fahrstrecke gar keine FES kriegen. Oder wenn wir eine kriegen, dann bekommen wir, wenn wir Glück haben, 3 Monaten irgendwann mal einen Bericht oder sogar den bildgebenden Mitschnitt. Und wenn wir ganz viel Glück haben, dann wurde sogar unsere Fragestellung beantwortet, die wir für die Therapieplanung brauchen. Was uns dann aber, wenn wir nach mehreren Wochen erst das Ergebnis kriegen, gar nicht mehr so viel bringt, denn wir haben ja bereits weiter therapiert und hätten jetzt eigentlich schon die nächste Fragestellung, weil wir längst steigern können. Oder andere Richtung der Entwicklung, wenn wir uns neurodegenerative Erkrankungen unserer Betroffenen anschauen, dann ist die Erkrankung bereits wieder ein Stück weiter fortgeschritten und das FES-Ergebnis ist damit nicht mehr aussagekräftig. Ganz aktuell heute habe ich ein sehr schönes Beispiel für euch. Wie viel es erfordert, um unter Umständen zeitnah an ein aussagekräftiges FES-Ergebnis dran zu kommen. Ja? Ich bin heute früh vor dieser Aufnahme noch eine knappe Stunde durch halb München gefahren, um in der Klinik persönlich die Aufnahme abzuholen, weil bei der Datenübertragung das Dokument entweder beschädigt wurde oder wir dank Datenschutzgrundverordnung irgendwelche neuen Datenschutzbugs da drin haben, dass das Dokument bei mir nur noch ein schwarzes Bild liefert. Bringt meinem Patienten im Therapiefortlauf auch nicht viel. Fakt ist, ich fahre unbezahlt durch die halbe Stadt, um an diese Aufnahme zu kommen, die ich brauche, um im Interesse der Betroffenen und deren Kostenträger meine Arbeit qualitativ hochwertig realisieren zu können. Und es frustriert einfach. Und sowas ist im Moment leider die traurige Realität. Und wenn ich in Fortbildungen von meinem tollen HNO-Arzt erzähle, den ich anrufen kann und der dann einfach eine Fies mit mir im Hausbesuch durchführt, dann ja, spüre ich nicht selten den wohlwollenden Neid meiner KollegInnen.
Denn das wäre es halt, was wir alle gern hätten. Und also wir hätten nicht alle gern so einen HNO-Arzt, sondern wir hätten alle gern die Möglichkeit, die Fragestellung, die wir beantwortet kriegen müssen, jetzt zu beantworten. Und dann hast du aber gerade noch was anderes gesagt, nämlich was bedeutet das für den klinischen Alltag? Ne?
Müssen wir auch wieder unterscheiden. Ist damit jetzt der klinische Alltag in der Klinik gemeint oder ist damit mein klinischer Anspruch in der freien Praxis gemeint? Ich gehe mal auf beides ein. Ja?
In der Klinik heißt es, dass wir SchlucktherapeutInnen uns der Aufgabe gegenübergestellt sehen, den ÄrztInnen gegenüber uns so einen Stand zu erarbeiten, dass wir mit der schlucktherapeutischen Fragestellung ernst genommen werden. Und da muss ich sagen, sind wir in den letzten Jahren meiner Erfahrung nach auf einem wirklich guten Weg. Sowohl in dem Fall, dass die FIES gemeinsam mit LogopädInnen und ÄrztInnen durchgeführt wird, als auch in dem Fall, in dem in einer Klinik SchlucktherapeutInnen alleine die FIES durchführen.
Aber jetzt gucken wir uns nochmal den klinischen Anspruch an, den ich an mich selbst und an alle anderen SchlucktherapeutInnen in der freien Praxis habe. Im klinischen Alltag in der freien Praxis heißt das ganz streng betrachtet aktuell, dass wir entweder selbst nicht fiesen können oder ewig warten müssen, bis sich jemand erbarmt, mit uns zu fiesen. Oder wir mit unseren PatientInnen zur Fies gehen müssen, womit locker mal ein halber Arbeitstag drauf geht, ohne dass wir das abrechnen könnten. Oder wir haben mit sehr engagierten Pflegekräften zu tun, die mit den Betroffenen zusammen zur Fies gehen und mit ihrem Handy den Bildschirm mitfilmen und mir das am nächsten Tag geben. Oder wir hoffen, dass wir einen aussagekräftigen Bericht kriegen oder sogar digital die Bildaufnahme selbst. Oder wir bewegen uns im Moment noch in juristischen Grauzonen. Zusammenfassend würde ich jetzt nochmal sagen, wir haben ja dieses FIES-Curriculum der DNG. Da steht zwar, dass die FIES von der Logopädin mit Zusatzqualifikation weitgehend selbstständig durchgeführt werden kann und der Arzt lediglich in Rufweite sein soll. Aber während das im Klinikbereich wunderbar funktioniert, lässt sich das nun mal im ambulanten Bereich, beispielsweise beim Hausbesuch, echt nur schwer oder oft gar nicht organisieren. Es ist zwar denkbar, sich von einem Arzt die Durchführung der FIES delegieren zu lassen und für den Notfall eine Erreichbarkeit zu vereinbaren, aber in der Realität funktioniert es im Moment höchstens punktuell.
Also noch sehr viel Verbesserungsbedarf für den klinischen Bereich in der Praxis.
Ja.
Woher kommt denn eigentlich diese Regel, also welche rechtliche Grundlage steckt dahinter, dass man eben immer diesen Arzt als Backup braucht?
Also ich bin keine Juristin, ja, sondern ich bin Logopädin, die für qualitativ hochwertiges Arbeiten brennt. Und jetzt muss ich natürlich aufpassen, wenn du da nach einer rechtlichen Grundlage fragst, dass ich mich als Nicht-Juristin da nicht zu weit aus dem Fenster lehne. Ich würde sagen, es werden aktuell verschiedene Rahmenbedingungen diskutiert, wie wir für unsere PatientInnen in Zukunft eine bessere Versorgung sicherstellen können. Und da könnten die derzeit geltenden Regelungen zum Beispiel in Österreich eine Vorbildfunktion für uns haben. Um jetzt ganz kurz, dass ich mich nicht so komplett rauswinde, die rechtlichen Grundlagen zu benennen, ohne dass ich die ausführe. Die rechtlichen Grundlagen, die sind vor allem das Heilpraktikergesetz, die definieren die FIES grundsätzlich als ärztliche Leistung. Das ist im Moment gerade noch ein Gesetzestext, auf den sich viele stützen. In den letzten 15 Jahren hat sich hier aber ganz viel getan. 2013 hat eine Fachgruppe für die Deutsche Gesellschaft für Neurologie, die DGN, ein FIES-Curriculum erarbeitet. Und das richtet sich ausdrücklich an LogopädInnen.
SchlucktherapeutInnen. Und 2014 wurde das in der Fachzeitschrift Der Nervenarzt auch zum ersten Mal veröffentlicht. Und seit 2016, also seit 10 Jahren, unterstützt auch die Deutsche Gesellschaft für Geriatrie dieses Curriculum, sowohl inhaltlich als auch organisatorisch. Und Ziel ist hier, die FIS weitgehend in selbstständiger Durchführung durch SchlucktherapeutInnen, LogopädInnen zu ermöglichen. Und ein Arzt sollte in Rufweite oder im Backup sein. Und genau da wollen wir hin. Aber da sind wir definitiv noch nicht.
Ja, jetzt hast du gesagt, wie es im Gesetz steht und wo wir auch hin wollen. Wie erleben das denn Logopädinnen und Logopäden in der Praxis? Also ist der Arzt wirklich dabei, im Krankenhaus zum Beispiel? Oder ist diese Supervision oft eher so formaler Natur?
Also Supervision möchte ich das eigentlich gar nicht genannt haben. Für mich heißt Supervision, dass ich mir einen fachlichen Input hole von jemandem, der auf dem Gebiet meiner Fragestellung mehr Erfahrung hat und mehr weiß als ich. Sprich, mir was beibringen kann. Das ist also eine Vorgabe, wie ich Dinge richtig durchführe. Das ist Supervision.
Und vielleicht darf ich an der Stelle mal zitieren, was immer wieder unterschiedliche ÄrztInnen in Praxen um mich herum sagen, wenn es um die Einschätzung der Schluckfunktion geht.
Zitat:
Frau Rust, davon haben Sie doch sowieso viel mehr Ahnung. Und das meine ich jetzt auch gar nicht aufgeblasen oder arrogant, wenn ich das zitiere. Ja, denn Fakt ist, jeder hat sein Spezialgebiet. Und wir SchlucktherapeutInnen können nun mal im Schlaf runterbeten, wie Schlucken funktioniert. Und welche Untersuchungsschritte und Therapieansätze und therapeutisches Vorgehen wir brauchen, damit wir eine schlechte Schluckfunktion verbessern können. Was es aktuell braucht, ist ein Arzt oder eine Ärztin, die übernehmen können, wenn was schief geht. Die Ärztin oder der Arzt soll bisher als Sicherheitsbackup anwesend oder in Rufweite sein. Also einen ganz spannenden Aspekt würde ich an der Stelle gern noch benennen. Es kann sich ja bei einer FIS auch immer zum Beispiel eine morphologische Veränderung zeigen, die ärztlicher Interpretation bedarf. Und dafür ist es natürlich gut, wenn ein ärztlicher Backup erreichbar ist. Das kann aber auch sein, dass eben ein ärztlicher Backup erreichbar ist telefonisch und ich das zeitnah direkt besprechen kann, damit klar ist, da sollten Sie jetzt nochmal mit dem ärztlichen Auge draufschauen. Aber das muss dann ja nicht hier in meiner FIS geschehen, wo ich nach der Schluckfunktion gucke.
Ja, und was passiert dann, wenn kein ärztliches Backup verfügbar ist? Also muss die Diagnostik dann einfach warten? Und was bedeutet das dann für die Patienten?
Die offizielle Antwort laut aktueller Gesetzeslage wäre an dieser Stelle, ja, dann muss die Diagnostik warten. Ganz hart ausgedrückt, dann hat der Patient Pech gehabt. Dann finden wir eben nicht raus, warum der Patient beim Hinlegen immer Atemnot bekommt. Dann finden wir eben nicht raus, wie effizient die Patientin ihre Medikamente schlucken kann. Und dazu vielleicht noch eine ganz spannende Randbemerkung. Wir nehmen jetzt mal ein Beispiel raus, ja? Ich behandle sehr viele Parkinson-Betroffene. Dopaminerge Präparate, die wirken echt gut im Darm, aber nicht in Ritzen im Rachen. Und ein ganz häufiges Problem bei unseren Dysphagie-betroffenen Parkinson-PatientInnen ist aber, dass die Medikamente im Rachen liegen bleiben. Die liegen dann auf der Epiglottis oder die stecken im Sinus piriformis. Und die Betroffenen spüren das nicht. Denn was wir leider häufig auch haben bei Parkinson, sind Sensibilitätsstörungen im Rachen. Diese Patienten sagen uns dann, ja, jetzt ist alles weg. Und wenn wir dann mit dem flexiblen Endoskop reinschauen, dann sind wir schockiert, was da alles rumliegt und gar nicht mehr so überrascht drüber, dass die Medikamente nicht so wirken, wie wir es erwarten würden.
Zusammengefasst, schauen wir uns nochmal an, was bedeutet das für unsere PatientInnen? Die bekommen nicht die Therapie, die sie bekommen könnten, obwohl es theoretisch eigentlich möglich wäre. Und jetzt würde ich die Fragestellung aber ganz gern noch ein bisschen provokativ ergänzen, wenn ich darf. Denn was bedeutet das denn
für den Kostenträger. Das bedeutet nämlich, dass wir SchlucktherapeutInnen nach Gießkannenprinzip therapieren müssen. Aufgrund einer weniger zielgerichteten Übungsdurchführung oder eines weniger gezielten Trainingsprogrammes müssen wir jetzt auf einmal viel mehr Übungen durchführen, um dann auch wirklich alles zu erwischen. Und deswegen werden aber die tatsächlich wichtigen Trainingsinhalte nicht ausreichend rauskristallisiert. Und das heißt im Klartext, dass ein Patient, der jetzt ja nicht nur bei mir 2 oder 3 Mal die Woche 45 oder 60 Minuten seine Übungen macht, sondern die kriegen bei mir ein Trainingsprogramm mit, ja, und die müssen 7 Mal am Tag ihre Übungen durchführen. Die Sinnhaftigkeit, die dahinter steht, ist, wenn wir die Neuvernetzung von Nervenfasern vorantreiben wollen, also die Neuroplastizität, dann brauchen wir hochfrequentes Training von immer wieder dem Gleichen. Und jetzt frage ich dich, Hanna, wenn ich dir 5 Übungen mitgeben würde und sagen würde, die wiederholst du jeweils 30 Mal, 7 Mal am Tag, oder ich gebe dir 12 Übungen mit und die wiederholst du 7 Mal am Tag oder 7 Mal am Tag 30 Wiederholungen, was würdest du eher machen?
Ja, definitiv die 5.
Genau. Und das heißt im Klartext, das hochfrequente Trainieren dessen, was wir brauchen, das wird eingeschränkt, wenn wir nicht wissen, was wir brauchen. Also dauert es länger, bis PatientInnen zum Beispiel dekanuliert werden können oder von der PEC entwöhnt werden können. Oder wenn wir jetzt vom hochfrequenten Training weggehen und wieder zu dieser Identifikation von Aspiration, ohne instrumentelle Diagnostik, wird stille Aspiration gegebenenfalls auch übersehen, was zu kostensteigernden Sekundärfolgen wie Aspirationspneumonien führt. Und um da vielleicht noch eine Zahl zu nennen, ich habe da gerade eine Studie im Kopf, die ich auch noch aus der Zeit bei der Jerry kenne. Die haben 720 Menschen mit Parkinson untersucht, instrumentell. Und bei diesen 720 Menschen mit Parkinson haben sie bei 60% stille Aspiration identifiziert, instrumentell. Ja? Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dafür wäre es einfach super, wir könnten bei unseren Parkinson-Betroffenen mal eben reinschauen, ob das Schlucken sich wirklich so gut darstellt, wie der Patient es empfindet.
Ja, ich finde, das hast du echt jetzt nochmal total anschaulich dargestellt. Was ist eigentlich die Konsequenz aus dieser gerade nicht flächendeckenden Versorgung in der Diagnostik? In anderen Ländern dürfen Logopädinnen und Logopäden ja FIS eigenständig durchführen. Wo genau ist das möglich und wie ist das da geregelt?
Also alle Länder kann ich euch jetzt natürlich nicht nennen, aber ich nehme mal ein paar raus. Aus meiner Zeit in den USA weiß ich, und das geht ja wirklich viele Jahre zurück, ja, aus dieser Zeit weiß ich, dass die SchlucktherapeutInnen selbst damals schon die FIS durchgeführt haben. Und okay, ja, ich war bei Jerry Logemann am Northwestern Memorial Hospital. Da wurde auch die radiologische Schluckuntersuchung immer gemeinsam mit ÄrztInnen und SchlucktherapeutInnen durchgeführt und die LogopädInnen hatten wirklich was zu sagen. Mir ist klar, das ist nicht repräsentativ für die flächendeckende Versorgung, auch in den USA nicht. Aber so sollte es sein. Und ich arbeite ja heute auch als Übersetzerin und Dozentin für LSVT Global. Und über die Kolleginnen aus dem LSVT-Lehrstuhl weiß ich, es gibt keine landesweite Vorschrift, die überall gleich ist in den USA. Die Regelungen unterscheiden sich da von Bundesstaat zu Bundesstaat, manchmal von Einrichtung zu Einrichtung und manchmal sogar je nach Versicherungsplan. Das ist ja in den USA um einiges komplizierter als bei uns. In den meisten Staaten dürfen LogopädInnen die Untersuchung aber ohne direkte Aufsicht durchführen, wobei auch hier häufig die Einschränkung einer allgemeinen Aufsicht besteht. Das bedeutet auch hier, dass sich der Arzt entweder während der Untersuchung in der Einrichtung befinden sollte oder die Ärztin unmittelbar telefonisch erreichbar ist. Einige Staaten verlangen von entsprechenden Ärztinnen, dass sie wiederum eine Facharztausbildung mit dem Schwerpunkt auf endoskopischen Untersuchungen absolviert haben. Und wieder andere schreiben vor, dass jeweilige ÄrztInnen die offizielle Genehmigung ausstellen, damit die LogopädInnen das Endoskop führen dürfen. Und das wäre jetzt wahrscheinlich vergleichbar mit unserer Delegation.
Wichtig fürs Verständnis in Bezug auf die USA ist hier, dass die primäre Motivation ist, dass die Ebenen des Haftungsschutzes für LogopädInnen haben. Dann weiß ich, dass in Kanada die instrumentelle Diagnostik-Durchführung durch LogopädInnen ein Standard ist. Und aktuell hier in Europa haben wir jetzt ja schon ein-, zweimal Österreich benannt. Mache ich an der Stelle auch nochmal wieder. In Österreich beinhaltet die Delegation an LogopädInnen im Rahmen einer Logopädie-Verordnung, dass auch die Diagnostik durchgeführt wird. Und welche Diagnostik das ist, ob das jetzt eine klinische Schluckuntersuchung ist oder die instrumentelle Diagnostik, in unserem Fall ist das die FIS, das entscheiden in Österreich die SchlucktherapeutInnen.
Ja, da haben wir doch schon ein paar Beispiele, an denen wir uns gut orientieren könnten. Genau, was können wir denn von diesen Ländern lernen, sowohl fachlich als auch berufspolitisch?
Also berufspolitisch ist jetzt auch wieder was, wo ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen möchte. Aber mir fällt da jetzt gerade ein Sprichwort ein, das ist vielleicht ein bisschen provokativ, aber ich finde es ganz toll. Entweder man geht mit der Zeit oder man geht mit der Zeit. Und wir müssen einfach anerkennen, dass Dysphagietherapie viel mehr ist als Aspiration identifizieren und dann den Betroffenen eine Nahrungskarenz aufdrücken. Das war leider früher so, aber heute ist nicht früher. Wir können heute mehr. Und was jetzt passieren muss, das hat ja längst begonnen. Es bewegt sich bereits sehr, sehr viel in eine gute Richtung. Und der DBL als Verband schuldet seinen Mitgliedern eine wasserdichte Rechtsberatung. Und deswegen liegt hier die Aufgabe, sich um die juristischen Hintergründe zu kümmern. Und da sind wir ja schon dran. Das läuft. Und was wir vielleicht nicht lernen, sondern anerkennen müssen, ist, und mit wir meine ich jetzt nicht nur uns vom DBL, sondern das ist ein grundsätzlicher Leitsatz, nach dem wir Entscheidungen treffen sollten. Wenn wir wissen, dass sich was einfach nur uneingeschränkt sinnvoll anfühlt, dann dürfen wir das nicht unterdrücken, sondern dann müssen wir es realisieren. Und das ist die Aufgabe, die das Leben im Moment an uns stellt.
Ja. Gibt es denn schon Belege dafür, dass eigenständige FIS durch Logopädinnen und Logopäden sicher und qualitativ gleichwertig ist, wie wenn es ein Arzt macht?
Also das Diskussionsthema ist für mich an der Stelle nicht, ob die FIS durch Logopädinnen sicher ist, sondern die Frage ist, ist die FIS generell sicher? Und in dem Zusammenhang würde ich jetzt gern auf die FIS-Registerstudie vom Dr. Reinhard Schivas verweisen von 2019. Hier ist ganz klar aufgeführt, dass die FIS von PatientInnen gut toleriert wurde und dass die Komplikationsrate sehr gering ist. Und wir sprechen bei Erwachsenen von Komplikationen wie zum Beispiel Nasenbluten. Wenn ich hier vielleicht einen kurzen Auszug zitieren darf: Komplikationen wurden bei 2% der Untersuchungen berichtet, waren sämtlich selbstlimitierend. Das heißt für uns, die sind von alleine ohne Einwirkung von außen wieder weggegangen und ohne Folgeschäden wieder abgeklungen. Und das Auftreten von Komplikationen zeigte keinen Zusammenhang mit der vorherigen Erfahrung des Untersuchers. Im zweiten Teil deiner Frage ging es um die qualitative Gleichwertigkeit, ne? Und da müssen wir jetzt erst noch mal ganz eindeutig klären, was damit gemeint ist. Weil da habe ich jetzt natürlich ein teilweise frustriertes Therapeutinnenohr, das das hört. Und was ich da raushöre ist, liefern LogopädInnen die gleiche Qualität wie ÄrztInnen? Oder ist die Qualität von LogopädInnen irgendwie schlechter? Und da gehe ich nicht mit. Also was ich mir wünschen würde, wäre die Anerkennung der Tatsache, dass das Ergebnis unter Umständen sogar aussagekräftiger ist, wenn die Untersuchung von der Person durchgeführt wird, die weiß, wie die Schluckstörung nachher therapiert werden muss. Und es macht nämlich einen Unterschied, ob jemand nach dem schaut, wonach es nach aktueller Formulierung in der Heilmittelrichtlinie zu schauen gilt,
nämlich Aspiration ja oder nein, Ende der Liste, oder ob jemand nach dem schaut, auf dessen Basis nachher eine effiziente Dysphagiebehandlung geplant und durchgeführt werden kann. Und was ich immer wieder von KollegInnen in Kliniken zurückgemeldet kriege, die selbstständig fiesen, ist, dass PatientInnen immer wieder sagen, dass die Logopädin das vergleichsweise sanft und einfühlsam mehr durchführt, als sie es schon erlebt haben.
Mhm. Wir haben jetzt drüber gesprochen. Es gibt ein paar Logopädinnen und Logopäden, die eben fiesen, aber natürlich nicht alle. Und das liegt ja auch an der Ausbildung. Also welche Ausbildung brauche ich, um überhaupt fiesen zu dürfen?
Also mit einfach nur dem Logopädie-Abschluss per se haben LogopädInnen die Qualifikation für die Durchführung der Fies definitiv nicht. Hier können wir ganz eindeutig sagen, die Qualifikation ist gleichzusetzen mit dem Erwerb des Fies-Zertifikats. Das Fies-Zertifikat ist eine Weiterbildung, oder nicht das Zertifikat, sondern der Weg dahin ist eine Weiterbildung auf der Basis eines ganz klar ausformulierten Curriculums.
Was müsste sich denn rechtlich oder strukturell ändern, damit Logopädinnen und Logopäden Fies eigenständig anwenden dürfen?
Das ist ganz kurz und knapp zu beantworten. Was wir brauchen, ist eine ganz eindeutige Regelung der Delegation dieser Leistung an die LogopädInnen oder SchlucktherapeutInnen.
Und wie realistisch ist eine Veränderung in absehbarer Zeit? Also wo siehst du Bewegung, wo Blockaden?
Naja, wir haben leider keine Glaskugel, aber wir setzen uns mit einer ganz klaren Positionierung dafür ein, dass wir das in absehbarer Zeit schaffen. Was ich sehe ist, dass sich an unterschiedlichen Stellen SchlucktherapeutInnen, Verbände, Netzwerke, auch ÄrztInnen dafür einsetzen, dass die zielführende Durchführung dieser wichtigen Untersuchung durch diejenigen durchgeführt wird, die Antworten auf die Fragestellung brauchen als Basis für die Behandlung. Und wir nähern uns da wirklich bereits ganz toll mit anderen Institutionen und Verbänden an, die sich alle zum Ziel gesetzt haben, dass wir das gemeinsam vorantreiben. Ein erster Schritt, der mir hier sehr am Herzen liegen würde, wäre, dass die Dysphagie auch endlich in der logopädischen Grundausbildung mit viel größerem Umfang eingeführt wird. Und was wir letztendlich Veränderungen auf Gesetzesebene brauchen, sind gute Studien. Und was wir ja haben, ist bereits diese Fies-Registerstudie, was schon eine hervorragende Studie ist, auf die wir bauen können. Was würde das jetzt für die Patientenversorgung bedeuten, wenn LogopädInnen die Fies eigenständig einsetzen könnten? Deswegen wäre das halt so wichtig, ne? Weil PatientInnen dann schneller zielführende Untersuchungen und Therapie kriegen würden. Wir könnten schneller, qualitativ hochwertiger und kosteneffizienter arbeiten. Und ja, das, was sich ändern muss, ist, dass eine qualitativ hochwertige Diagnostik ein Standard werden muss. Sowohl für die Abklärung von Risiken, wie zum Beispiel Aspiration, als aber auch für die zielführende Therapieplanung. Also diesen Standard habe ich ja bereits 2004 am Northwestern Memorial Hospital in Chicago erlebt. Ja, und mein ganz großer Wunsch wäre, dass ich es vielleicht noch vor meiner Rente erlebe, dass wir in Deutschland so zeitgemäß und qualitativ hochwertig arbeiten dürfen, wie wir es mit der Fies-Ausbildung können.
Ja, sehr gut. Was gibst du denn den Logopädinnen mit, die aktuell in der Klinik mit diesen Einschränkungen, die wir ja gerade noch haben, arbeiten und vielleicht ein bisschen frustriert sind?
Also ich glaube, die in den Kliniken sind mit der Fies-Situation nicht frustriert. In Kliniken ist die standardisierte Durchführung der Fies durch SchlucktherapeutInnen ja ganz, ganz viel gegeben. Frustriert sind die KollegInnen in der Ambulanz, insbesondere im ländlichen Bereich. Denn da ist es, wo die Fies nur in der Grauzone selbst durchgeführt werden kann. Aber es gibt eben auch ganz häufig keine Anlaufstelle, wo die ihre PatientInnen überhaupt hinschicken könnten. Und die sind frustriert. Ich glaube, an der Stelle hier passt ganz gut auch wieder was, was ich oft in Fortbildungen sage. Wir sind heute die Generation SchlucktherapeutInnen, die die Verantwortung dafür trägt, dass die FIS als Bestandteil der Dysphagiebehandlung auch in der Ambulanz für die nächste Generation ein nicht mehr wegzudenkender Standard ist. Und wir sind diejenigen, die die Arbeit jetzt gerade machen müssen. Ja, und damit haben wir ein Wozu. Und damit gehen wir gerne den teilweise gerade anstrengenden Weg des Wie.
Genau. Du hast uns jetzt gerade schon so ein bisschen angeschnitten, ne? Zum Abschluss, was ist so dein ganz persönlicher Antrieb, sich für dieses Thema einzusetzen? Also was treibt dich da an?
Naja, ich bin ein echt großer Fan von qualitativ hochwertigem Arbeiten. Also ich hau da jetzt mal eine provokative Frage raus, ja? Würdest du dich von einem Chirurg operieren lassen wollen, der vorher keine bildgebende Diagnostik gekriegt hat? Nee, oder? Nee. Ne? Und ja, also ich habe ganz am Anfang gesagt, wir dringen nicht in Körpergewebe ein, ja, wir stechen nichts durch. Damit ist jetzt natürlich der Vergleich mit dem Chirurg ein bisschen hochgegriffen. Aber Fakt ist, wir sollen was therapieren, wo wir nicht sehen, wie sich es wirklich darstellt, ja. Und das heißt, von uns LogopädInnen, denen man ja auch oft gerne nachsagt, dass wir nur mit lispelnden Kindern Memory spielen, uns traut man zu, dass wir ohne bildgebende Diagnostik einschätzen können, ob es nun reduzierte Ventralbewegung der Pharynx-Hinterwand ist oder eine reduzierte Öffnung des oberen Esophagus-Sphinkters, weswegen wir Geräusche hören, aus denen wir den Verdacht auf pharyngealen Residualbolus ableiten. Ja, bla bla bla. Ja, also sehen, warum meine PatientInnen den Schluckvorgang nicht erfolgreich realisieren können. Das ist einfach nur sinnvoll. Und letztendlich stehe ich einfach hinter dem, was ich bereits gesagt habe. Ja? Ich gehöre heute zu denjenigen, die den Weg ebnen für die nächste Generation. Und ich will, dass die FIS für DysphagietherapeutInnen und deren PatientInnen flächendeckenden Standard wird. Und das treibt mich an.
Ja, sehr gut. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für deine vielen ausführlichen Antworten. Ich habe hier richtig viel Neues gelernt. Ist ja nicht so mein Fachgebiet, die Dysphagie. Aber ja, ich fand es super, super spannend und ich glaube, dass unsere Hörenden das genauso sehen.
Danke für die Möglichkeit, dass wir das hier in dem Rahmen so machen können.
An dieser Stelle noch ein kleiner Service-Hinweis. Auf dem 54. DBL-Kongress, der vom 19. bis 20. Juni in Weimar stattfindet, wird es zum Thema FES im klinischen Setting einen Workshop geben. Wenn ihr also bisher noch kein Ticket gebucht habt, dann macht das gerne, denn bis zum 1. Juni könnt ihr mit dem Promotion-Code POLITIK 40 Euro auf das 2-Tage-Ticket sparen. Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. In der nächsten Folge spreche ich mit Tanja Westkamp-Nimmergut über das Thema Fachkräftemangel und Lösungsansätze für die logopädische Praxis. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung und hinterlasst gerne einen Kommentar. So helft ihr uns, mehr Menschen zu erreichen und sorgt dafür, dass wir euch auch weiterhin regelmäßig mit neuem Content versorgen können. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.